Guten Morgen. Ich freue mich, dass ihr da seid und dass ich da bin. Und ich bete. Herr, ich danke dir. Ich danke dir für den neuen Morgen, für den neuen Tag, für die neue Woche, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du da bist und dass du Sinn gibst und Sinn stiftest. Und ja, ich danke dir, dass ich dich kennen darf und mich immer wieder mit allem, was ich habe und nicht habe, auf dich werfen kann und weiß, du bist da und fängst mich auf. Auch wenn ich manchmal das Gefühl habe, ganz schön lange da zu fallen, bis deine Hände kommen, aber sie kommen. Und ich danke dir dafür. Segne es, Herr. Segne dein Wort an uns und ja, sei du hier. Amen. Ja, ich möchte beten lernen. Und aus diesem Grund beschäftige ich mich seit langem mit Lukas Kapitel 11. Ja, heute hören wir das jetzt schon zum dritten Mal. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, habe ich überlegt. Ich kann ja nicht nur von mir ausgehen. Also wenn ihr beten könnt und das irgendwie alles schon wisst, dann kommt gerne zu mir und dann lerne ich bei euch. So, ansonsten habe ich mir vorgenommen, ich werde so lange in diesem Text bleiben, bis ich und wir beten können. So, und da habe ich mir was vorgenommen, aber es ist der einzige Punkt, wo die Jünger Jesus fragen und sagen, hey, lehre uns beten. Und so möchte ich einfach glauben, dass man das wirklich lernen kann. Und ja, mal schauen, was wir heute lernen. Ich lese Lukas 11, Verse 1 bis 4. Und es begab sich, dass er an einem Ort im Gebet war. Und als er aufhörte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Da sprach er zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns täglich unser nötiges Brot und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der uns etwas schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Jesu Worte an seine Jünger sind in erster Linie die Worte eines Juden an Juden. Die Jünger Jesu waren Juden und lebten in einem jüdischen Umfeld. Sie waren jüdisch aufgewachsen und erzogen worden. Und sie sagen ja nicht nur, lehre uns beten, sondern sie sagen, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger gelehrt hat. Johannes war Jude. Johannes war Sohn eines Priesters. Wir lesen im ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums, in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung Abias und seine Frau war von den Töchtern Aarons und ihr Name war Elisabeth. Johannes war Sohn eines jüdischen Priesters. Sein Leben, seine Erziehung zielten darauf hin, auch Priester zu werden. Johannes war in den Schriften unterrichtet und mit den jüdischen Traditionen und Riten vertraut. Ich habe mich in der vergangenen Woche viel mit eben jenen jüdischen Traditionen und Riten beschäftigt. Rainer Harter, der Leiter des Gebetshauses Freiburg, schreibt in seinem Buch Vater Unser, also das Buch heißt Vater Unser, Bibelforscher und Theologen haben die jüdischen Wurzeln von Jesus intensiv erforscht und dabei eindrucksvolle Erkenntnisse gewonnen. Sie zeigen, wie seine Lehre eng an alttestamentliche Traditionen anknüpfte und wie tief Jesus im jüdischen Glauben verankert war. Ebenso fanden sie heraus, in welchem Maße das jüdische Gebetsverständnis von den Psalmen über das tägliche Amidah-Gebet bis hin zu Segensformeln maßgeblich für sein Leben und seine Lehren über Gebet war. Es ist daher ganz natürlich, dass wir auch im Vater Unser Schwerpunkte aus älteren jüdischen Gebeten und Schriften finden. Jesus lehrte nicht aus einem religiösen Vakuum, sondern schöpfte aus der reichen Tradition jüdischer Spiritualität. Jesus lehrt die Jünger ein Gebet, das die Quintessenz dessen ist, was sie bereits kennen. Jesus war kein Christ. Er war Jude und die Worte, die er sprach und lehrte er vor einem jüdischen Hintergrund. Manchmal merke ich, dass mir die Dinge nicht klar werden und ich sie nur schwer verstehen kann, weil mir dieser jüdische Hintergrund fehlt. Ich sage nicht, dass das unbedingt nötig ist, aber ich denke, dass es mitunter hilfreich sein kann, die Dinge aus der jüdischen Perspektive zu betrachten. Folgende Definition von Gebet fand ich bei Wikipedia. Im Judentum ist Beten nicht als menschliche Eigenleistung zu verstehen, sondern als eine von Gott eröffnete Möglichkeit. Gebet wird möglich, weil Jahwe sich den Menschen zuwendet und sie in seine Bünde rief, in denen sie angesprochen werden können, die Bünde Gottes mit den Kindern Israels. Diese Zuwendung begründet eine direkt dialogische Beziehung, in der Gott den ersten Schritt setzt und der Mensch darauf antwortet. Beten ist daher keine religiöse Technik und keine Verfügung über Gott, sondern Antwort innerhalb der von Gott eröffneten Beziehung. Den letzten Satz fand ich wunderschön. Beten ist eine Antwort innerhalb der von Gott eröffneten Beziehung. Ich muss an Jesaja denken, der schreibt in Kapitel 59, siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten und sein Ohr nicht zu schwer zum Hören, sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Und wenn wir von uns aus lesen, also von uns jetzt hier mit Jesus auslesen, dass das Beten eine Antwort ist innerhalb der von Gott eröffneten Beziehung, dann ist Gebet eine Antwort auf Epheser 2, Verse 11 bis 13. Darum gedenkt daran, dass ihr, die ihr einst Heiden im Fleisch wart und Unbeschnittene genannt wurdet von der sogenannten Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber, in Christus Jesus, seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Das ist die von Gott eröffnete Beziehung. Wir, die wir einst fern waren, sind nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Halleluja! Und noch viel mehr, im Johannesevangelium lesen wir, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Wie sieht deine Antwort darauf aus? Interessant fand ich auch den Gedanken, dass Gebet als Herzensdienst oder Dienst im Herzen verstanden wird. Der Begriff stammt aus der rabbinischen Tradition und bezieht sich auf 5. Mose 11, Vers 13. Wenn ihr nun meinen Geboten eifrig gehorcht, die ich euch heute gebiete, so dass ihr den Herrn, euren Gott, liebt und ihm mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele dient. Das Herz ist in der hebräischen Bibel ein wahrnehmendes Organ. Es sei zum Verstehen bestimmt, schreibt Hans-Walter Wolf in seinem Buch Anthropologie des Alten Testaments. Also vieles, was wir heute dem Gehirn zuordnen, ist im Herzen, also im Verständnis des Alten Testaments. Und dieses Verstehen ist nicht unbedingt Ergebnis intensiver Studien, sondern es entspringt der Beziehung des Menschen zu Gott. Und Rainer Alberts schreibt, der Hebräer denkt weitgehend mit dem Herzen. Was ich versuche, ist klarzumachen, dass einfach das Herz nicht nur bedeutet, oh, ich fühle was, sondern es geht um so viel mehr. Es geht auch um was zu verstehen. Im Talmud wird die Frage aufgeworfen, woher das Gebet kommt. Die Antwort lautet, es ist der Dienst, der im Herzen verrichtet wird. Es verbindet den Beter direkt mit dem Schöpfer. Der Pfarrer Stefan Wohlfahrt schreibt in einem Artikel im Gebetsmagazin Sela, Verbundenheit. Das ist mein großes Stichwort beim Beten. Gebet sucht Verbindung. Es ist beziehungsorientiert. Im Gebet kann ich einem Du begegnen. Gebet sucht Resonanz. Wer betet, will sich verbinden, in der Mystik sogar vereinen mit dem Göttlichen. Herr, lehre uns beten, bittet der Jünger. Und Jesus gibt ihnen ein Gebet. Wenn ihr betet, so sprecht, sagt er. Wenn wir Jesus jetzt einfach mal beim Wort nehmen, sagt er, wenn ihr betet, so sprecht. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns täglich unser nötiges Brot und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der uns etwas schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das sind Jesu Worte. Warum? Warum habe ich mich gefragt? Warum habe ich Jesus gefragt? Warum gibst du ihnen ein Gebet, wenn sie dich doch bitten, sie beten zu lehren? Und dann dachte ich, na gut, ich mache einfach mal, was du sagst, Jesus. Denn bei Matthäus lesen wir auch Kapitel 7, Vers 24, ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Wenn ihr betet, so sprecht. Die Herausforderung meiner letzten Woche war, ich nehme das Vaterunser mit in meinen Alltag, mit in mein Gebetsleben. Außerdem habe ich nach jüdischem Vorbild regelmäßige Gebetszeiten eingerichtet. Die Jünger haben regelmäßige Zeiten gehabt. Das lesen wir mehrfach in der Apostelgeschichte, zum Beispiel im 3. Kapitel. Petrus und Johannes gingen aber miteinander in den Tempel hinauf, um die 9. Stunde, da man zu beten pflegte. Oder Kapitel 10. Am folgenden Tag aber, als jene auf dem Weg waren, sich der Stadt näherten, stieg Petrus auf das Dach, etwa um die 6. Stunde, um zu beten. Das traditionelle Judentum kennt 3 Gebetszeiten im Alltag. Das Morgen-, Mittags- bzw. Nachmittagsgebet. Und auch in der Bibel finden sich Beispiele, zum Beispiel bei Daniel, Kapitel 6, Vers 11. Als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin hatte und er fiel 3-mal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Mich faszinieren diese regelmäßigen Zeiten. Ich glaube, das ist etwas, was dem Menschen hilft. Es strukturiert den Tagesablauf und wenn etwas bestimmte Zeiten hat, dann vergisst man es nicht. Struktur hilft, sich zu fokussieren. Bei mir persönlich merke ich auch häufig, dass das Beten an Emotionen gebunden ist. Aber ich glaube, das ist nicht richtig und nicht gut. ich sollte nicht nur beten, weil mir gerade danach ist. Das sollte nicht mein Motor sein. Was ist denn dann, wenn mir nicht danach ist? Das wirkt ganz schön lavede und anfällig. Gott sollte mein Motor und meine Motivation sein. Und dieser Gott ist es wert und würdig, angebetet zu werden, ohne Unterlass. Ich wollte unabhängig davon beten, wie ich mich fühle, und beten, wie Jesus es sagt. Und was für ein Geschenk ist es, sich im Alltag unterbrechen zu lassen, auf die Knie zu gehen und sich Gott zuzuwenden und Worte zu sprechen, die direkt von Jesus kommen. Ich muss nichts aus mir selbst herauspressen, ich muss nichts leisten, ich kann mich fallen lassen. Und es geht hier nicht darum, eine Regel zu formulieren und einzuführen oder sowas in der Art. Aber ich wollte ausprobieren, was passiert, wenn ich mache, was Jesus sagt. Und vielleicht hast du Lust, es auch mal auszuprobieren auf deine Art und Weise. Silvia war Freitag bei mir und erzählte mir, dass ihre Coachin mal gesagt hat, wenn man mit Jesus geht, dann muss man seinen geistlichen Schreibtisch aufräumen. Oder vielleicht besser gesagt, abräumen. Alles, was man bisher gelernt und gehört hat, kann man getrost beiseite schieben. Und ich finde, das ist ein passendes Bild. Denn wie oft lesen wir die Bibel mit unseren Erfahrungen, Emotionen und verdrehten Gedanken im Rücken und können die Herrlichkeit, die darin liegt, überhaupt nicht erkennen. Und ich lade dich ein, im Geist deinen Schreibtisch deines Lebens abzuräumen. Streck den Arm aus und mach einmal, mach ihn leer. Und dann lasst uns Jesus auf diesem Schreibtisch betrachten. Oder besser gesagt, lasst uns das Vaterunser auf diesem leeren Schreibtisch anschauen. Wenn ihr betet, so sprecht: Unser Vater, der du bist im Himmel. Da kann man sich doch gleich entspannen und locker machen. Unser Gebet richtet sich an unseren Vater, der im Himmel ist, der alles weiß, der alles sieht, der alles in der Hand hält, der mächtig ist, der regiert. Wie wir es lesen im Psalm 121, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht wanken lassen. Und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten zu deiner rechten Hand, dass dich am Tag die Sonne nicht steche, noch der Mond bei Nacht. Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Wenn ihr betet, so sprecht: Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser Blick wird nicht nur nach oben gerichtet, er wendet sich vor allem weg von uns selbst. Er wendet sich auf das, was wirklich wichtig ist. Ich muss an Jesus denken, wie er sagt: Darum sollt ihr euch nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden? Denn nach allen diesen Dingen trachten die Heiden. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Matthäus 6, 31 bis 33. Die Rahmenbedingungen werden wiederhergestellt. Das ist so heilsam. Und es ist so anders, als die Welt ist. Gib uns täglich unser nötiges Brot. Die Jünger werden sofort an das Manna erinnert. Und auch wir dürfen uns daran erinnern, wie wunderbar Gott sein Volk in der Wüste versorgt hat. Wo es heißt in 2. Mose Vers 16, und als es die Kinder Israels sahen, sprachen sie untereinander, was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sprach zu ihnen, dies ist das Brot, das euch der Herr zur Speise gegeben hat. Das ist aber der Befehl, den der Herr gegeben hat. Jeder soll davon sammeln, so viel er zum Essen benötigt. Einen Gomer je Kopf, nach der Zahl eurer Seelen. Jeder nehme für die, die in seinem Zelt sind. Und die Kinder Israels machten es so und sammelten. Der eine viel, der andere wenig. Als man es aber mit dem Gomer maß, da hatte der, welcher viel gesammelt hatte, keinen Überfluss. Und der, welcher wenig gesammelt hatte, keinen Mangel. Sondern jeder hatte für sich gesammelt, so viel er zum Essen brauchte. Gott versorgt mit dem, was jeder braucht. Und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der uns etwas schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und da kommen mir Jesu Worte aus Markus 11 in den Sinn. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Und wenn ihr da steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird auch euer Vater im Himmel eure Verfehlungen nicht vergeben. Vergebung. Ein Schlüssel zur Freiheit. Und wahrscheinlich eine der schwersten Aufgaben. Aber wir werden erinnert, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest denn nicht auch du dich über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe. Und die Versuchung erinnert mich an den Garten Eden und den Versucher, der Eva weismachen will, dass Gott Adam und ihr die besten Dinge vorenthält und gar nicht so gut ist, wie er tut. Der Versucher, der die Worte Gottes verdreht und verzerrt. Und wir wissen es jetzt. Da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er, gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Hebräer 2, Vers 14. Aber die Jünger wissen es noch nicht, aber sie wissen, es wird einer kommen. Es wird einer kommen, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Und sie erleben Jesu Vollmacht über die bösen Geister und die Krankheiten. Was mag dieser letzte Satz, erlöse uns von dem Bösen, in den Jüngern ausgelöst haben, die ja die ganze Zeit Zeugen davon waren und sahen, wie Gott, wie Jesus von dem Bösen erlöst, indem er die Menschen befreite. Sie waren Zeugen dafür, dass Gott vom Bösen erlöst. Die Jünger bitten Jesus, dass er sie beten lehrt und er beginnt und gibt ihnen ein Gebet. Ich denke, da kann man sich jetzt viele Gedanken machen. Man kann auch viel über das Gebet nachdenken, aber ich glaube, den größten Schatz entdeckt man, wenn man es betet. Und dazu lade ich euch jetzt ein, aber ich möchte euch auch dazu ermutigen, dieses Gebet mit in euer stilles Kämmerlein zu nehmen. Und zu machen, was Jesus sagt. Wenn ihr betet, so sprecht. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme,
dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Amen.